Ihr Lieben, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich stehe euch jederzeit gern zur Verfügung und ich darf euch ganz liebe Grüße sagen, natürlich aus der Gemeinde in Sosa. Und wir wollen heute auch gemeinsam feiern, wie das so ist und wie das, wie ich hoffe, Gottes Geist gefügt hat, habt ihr nächste Woche keinen Pfingstgottesdienst und ich habe aber eine Pfingstpredigt dabei. Das war so nicht abgesprochen und trotzdem kann man, wenn man das möchte, das Wirken Gottes darin sehen. Und folglich wollen wir heute so ein bisschen dieses Pfingstfest auch feiern. Wir haben uns schon anklingen lassen in der Schriftlesung, die ich dazu ausgewählt habe und wir gehen jetzt relativ nahtlos, da sind ein paar Verse dazwischen, zum Predigttext über. Ich möchte euch lesen aus einer Mischung aus Luther- und Einheitsübersetzung und eigener Übersetzung. Ich habe ein paar Sachen korrigiert, anders übersetzt, damit sie deutlicher werden. Das steht in Apostelgeschichte 2 ab Vers 1 bis 13. Und als die Tage der 50 erfüllt waren, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem starken Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt und wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen, in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Es wohnten aber Juden in Jerusalem, fromme Männer aus allen Ethnien unter dem Himmel. Als nun jenes Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie waren fassungslos vor Staunen und sagten, seht, sind dies nicht Galiläer, die hier reden? Wieso kann sie jeder von uns in seiner Muttersprache hören? Parther, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, von Pontus und der Provinz Asien, von Phrygien und Pamphylien, von Ägypten und dem Gebiet Libyens nach Kyrene hin und auch Römer, die sich hier aufhalten, Juden und Proselyten, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen Gottes große Taten verkünden. Sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von Most. Der Herr segne an uns dies Wort. Amen. Eine wundersame Geschichte, nicht wahr? Ich will euch heute ein bisschen von diesem Geburtswunder erzählen, denn es ist ja die Geburtsstunde der Kirche, der Gemeinde und der Geburtshelfer oder die Hebamme ist, wenn man so will, der Heilige Geist. An diesem Fest erinnern wir uns jährlich, dass Pfingstfest 50 Tage, mehr bedeutet das gar nicht, Pfingsten kommt von Pentakoste im Altgriechischen einfach nur das Fest der 50 Tage. 50 Tage nach Pessach, jüdisch gedacht, christlich gedacht, 50 Tage nach Ostern feiern wir dieses Fest jedes Jahr. Und wie so oft kommt dieser Text, den ich gerade gelesen habe, und danach noch die Pfingstpredigt des Petrus. Die möchte ich heute nicht beleuchten, sondern nur das Pfingstwunder betrachten und das Ganze, dieses Fest, was wir auch jedes Jahr feiern, auch wie ein Fest erklären und erzählen. In diesem Bild des Festes und eine Feierlichkeit, die zeichnet sich ja dadurch aus, es gibt einen Anlass und eine dem Anlass angemessene Sprache und das zeigt sich auch gleich zu Anfang des Textes. Denn Lukas schreibt, als die Tage der 50 erfüllt waren. Er sagte nicht einfach nur, ja, am 50. Tag, da und da. Als die Tage erfüllt waren, da schwingt eine ganz andere Bedeutung mit. Etwas erfüllt sich auf einmal. Diese Tage der 50 sind für Lukas schon eine feste Größe. In dem Makkabäerbrief, der in protestantischen Bibeln als nicht kanonisch, also als apokryph bezeichnet wird, aber bei unseren orthodoxen und katholischen Geschwistern Teil der Heiligen Schrift ist, wird das auch so eingeführt. Das Fest der 50 steht da schon wortwörtlich. Und ich habe es schon gesagt, die Juden feiern bis heute an diesem Tag auch ein Fest, das Shavuot, das Wochenfest. Wem das nicht geläufig ist, das ist ein biblisches Fest. Es gibt drei biblische Pilgerfeste sozusagen. Pessach, wo wir Ostern feiern. Shavuot, das Wochenfest, an dem wir Pfingsten feiern. Und Sukkot, das Laubhüttenfest. In etwa da, je nachdem wie man sieht, wo Erntedank liegen könnte. Alles Ernte- und Pilgerfeste. Und ich möchte euch hineinnehmen in dieses wundersame Geschehen, was Lukas uns hier schildert. Man spricht ja so gern vom lukanischen Doppelwerk, denn er hat ja nicht nur das Evangelium geschrieben und das an den Theophilos, den Gottesfreund, so heißt dieser Name übersetzt, adressiert. Das kann ein ganz konkreter Mensch sein, können aber auch alle Gottesfreunde damit angesprochen sein. Und nicht nur das Evangelium auf der einen Seite, sondern auch die Apostelgeschichte auf der anderen Seite hat er unter Gottes Eingebung von seinem Geist verfasst. Und das nimmt zwei verschiedene Zeiten in den Blick, wenn man so will. In Christus erfüllt sich das, was Prophetie vorhergesagt hat. Und aber in der Apostelgeschichte, oder besser übersetzt, es heißt Praxeis Apostolon, also die Taten der Apostel, die Taten der Ausgesandten, könnte man besser übersetzen, zeigt sich die Zeit der Kirche. Was Gemeinde und Kirche unter Befähigung durch den Heiligen Geist leistet, das macht Lukas zusammen wie ein Scharnier in Christus, erst bis zu ihm hin und dann nach ihm, was alle seine Apostel und auch wir tun sozusagen. Und Lukas, für den ist der Heilige Geist ganz zentral. Ihr könnt ihn mal vergleichen, wenn ihr Zeit habt, mit den anderen Evangelisten. Der Heilige Geist kommt bei ihm nicht zu kurz. Und ich finde, leider kommt aber der Geist, ich weiß nicht, wie es ihr erfahren habt, ich kann das aus der Theologie her sagen, es fällt immer so ein bisschen hinten runter. Bei unseren lutherischen Geschwistern ist es noch ein bisschen stärker runtergefallen. Bei uns Baptisten, ich kann nur von meiner Prägung sprechen, ist es eher so oft so das dritte Glied. Und dabei ist es aber so wichtig und ich will euch Mut machen, dem mal nachzuspüren, wie oft und an welchen Stellen spricht die Heilige Schrift über den Heiligen Geist und was sagt sie über ihn aus. Mich hat das mal nicht losgelassen, weil ich habe in meinem Lehrbuch dazu, was so fett ist, dazu 4 Seiten gehabt. Da habe ich gedacht, da musst du was machen und habe eine ganze Nacht oder sowas oder einen ganzen Tag aus Freude die Bibel gewälzt und geschaut, wo spricht sie vom Heiligen Geist? Mach das mal. Das macht Freude und ist spannend. Aber zurück zum Text und zum Fest. Wenn man ein Fest feiert, braucht man einen Anlass. Man muss wissen, was man feiert. Ich habe es schon gesagt, Shavuot, das Wochenfest, ist eins der drei Pilgerfeste. Für Juden war es normal, nach Jerusalem zu pilgern, zu Pessach sowieso, auch zu Sukkot, zum Laubhüttenfest und zum Wochenfest auch. Und zum Fest sind natürlich auch Menschen eingeladen. Da kommen Menschen dazu, man lädt Leute ein. Unser Text sagt, dass alle versammelt waren. Lukas lässt es hier offen, ob dann nur der jetzt wieder aufgefüllte Zwölferkreis gemeint ist. Das ist nämlich der Text, der zwischen der Lesung, die Hannah gelesen hat und dem Predigttext liegt, ist die Erwählung des Matthias als sozusagen wieder 12. Apostel für Judas. Der Text lässt es offen, ob jetzt nur dieser Zwölferkreis gemeint ist mit alle oder der Zwölferkreis und die Frauen oder noch mehr. Fakt ist, alle bekommen etwas zu einem Fest. Alle werden beschenkt. Und zwar mit dem Heiligen Geist, der sich ankündigt durch ein Brausen und durch einen starken Wind. Das Wort für Wind, wir kennen das vielleicht schon, Pneuma, das steht zwar hier nicht, es steht Pnoe, aber es ist eng verwandt. Gottes Geist wird ja oft mit einem Wind, mit einem Brausen damit verglichen, auch mit einer Taube verglichen. Und es zeigt sich auch in Feuerzungen, die niederkommen. Also irgendetwas braucht man ja auch, um dieses innere Ereignis, dass der Heilige Geist auf einen kommt, äußerlich plastisch darzustellen. Und so schildert das Lukas in einem mächtigen Brausen, in einem starken Wind und Feuerzungen, die sich setzen auf jeden Einzelnen. Das ist ein bisschen ähnlich wie die Gabe des Dekalogs, also der 10 Gebote. Vielleicht hat Lukas das im Hinterkopf gehabt, als er uns das geschildert hat. Weil nämlich an Shavuot, dem Wochenfest, die Juden heutzutage und auch damals beginnt das in etwa in der Zeit von Lukas, die Gabe der 10 Gebote feiern, die sich ja auch zeigt mit Feuer. Lest das gerne nach in Exodus, also zweiten Buch Mose 19. Vielleicht hat er das auf dem Schirm. Wir feiern aber nicht die Gabe der Gebote, wir feiern die Gabe des Geistes an Pfingsten und die Entstehung der Kirche, der Gemeinde. Bei einer Feier wird also ein jeder beschenkt mit dem Geist. Und alle agieren dann auch gemäß des Geistes, sie reden in anderen Zungen, andere Sprachen, so heißt es da. Heterai glossai, andere Sprachen, Zungen, reden sie. Und es geschieht noch mehr Wundersames neben diesem Brausen aus der Höhe, den Feuerzungen, die ja, wie ich schon gesagt habe, für das Innerliche auch stehen, was äußerlich passiert, weitet sich dann diese Szene auf einmal aus. Erst sind sie alle in diesem Haus beieinander. Und dann auf einmal ab Vers 5 kommen noch andere Leute in den Blick, kommen dazu. Menschen, jüdische Menschen aus ganz Jerusalem, aus vielen Ländern, ich habe es vorhin aufgezählt, die ganz unterschiedliche Sprachen sprechen. Und dieser Heilige Geist, der vermag es, diese Menschen zu verwundern und trotzdem sie verstehen zu lassen. Sie sind verwundert, verstört, entsetzt, so kann man das übersetzen, dieses Wort. Weil sie etwas verstehen, was in ihren Augen doch gar nicht möglich sein kann. Und jetzt kommt so ein bisschen der Kniff an der Auslegung und die Schwierigkeit. Die ist eigentlich meiner ganz bescheidenen, einfachen Meinung nach schwer macht, den Text zu einfach auszulegen. Der Punkt ist, dass dieser Geist nämlich die Grenzen des Fassbaren sprengt und auch die Grenzen dessen, deren wir uns bewegen, nämlich die sprachlichen Grenzen. Manche Ausleger sagen, dass dieser Text genau die Gegenfolie ist zu der Sprachverwirrung beim Turmbau zu Babel in der Urgeschichte, am Anfang der Genesis, dass die Menschen quasi zerstreut werden. Hier ist es der Geist, der die Menschen auf einmal wieder verstehen lässt, sie verbinden lässt. Das Gegenstück zur Verwirrung, die Verbindung durch Gottes Geist. Jetzt ist aber die Frage, weil Lukas sagt nicht, dass die Apostel, also die Jünger, hier, wenn sie in den Sprachen reden, das so sagen, sondern eigentlich reden sie auch zu Gott. Und gleichsam zu den Menschen. Ja, was ist es denn nun? Ist es ein Hörwunder oder ist es ein Sprachwunder? Man kann das ganz rational ausdeuten und sagen, na ja, die haben einfach Fremdsprachen geredet. Das ist alles ein bisschen überzogen mit diesem Heiligen Geist auf dieser Seite. Das kann man so nicht sehen. Und man kann aber das nicht wegdiskutieren, dass sie aber auch in anderen Sprachen reden. Und Lukas windet sich so ein bisschen darum, so eine eindeutige Antwort zu geben. Also ist es nur eine Rede in anderen Sprachen, das heißt in nicht menschengemachten Sprachen, in Engelszungen? Oder ist es nur ein Reden in Fremdsprachen? Wenn man genau schaut, ich hätte es auch gern lieber einfacher gehabt, aber als ich den Text übersetzt habe und mir andere Übersetzungen angeschaut habe, spürt dem gerne nach, ist es nicht so eindeutig, dass man sagen könnte, es ist entweder nur das eine oder nur das andere. Und vielleicht sind es ja beide Dimensionen. Und das macht es noch wundersamer, dass dieser Geist etwas stiftet, eine Verbindung, die in zwei Richtungen läuft. Dass Gottes Lob in Sprachen, die nicht menschlich sind, die nur der Geist versteht oder der ihn hat und diese Sprachen auslegen kann, sozusagen vertikal. Und gleichzeitig, so scheint mir, passiert aber etwas horizontal zwischen den Menschen. Dass dieser Geist es gleichzeitig schafft, dieses Gotteslob in den Ohren der Hörer zu übersetzen in ihre, wie wörtlich dasteht, Heimatdialekte. Sie hören sie alle in ihrem Heimatdialekt. Wenn jemand zu mir erzgebirgisch redet, das ist nochmal anders, als wenn mit mir jemand Französisch, Deutsch oder weiß was du nicht, Altgriechisch rede ich wenig, sondern lese ich nur. Aber es ist nochmal ein anderes Erfasstsein, ein ganz anderes Verstehen vielleicht auch, wenn jemand in meinem Heimatdialekt redet. Man muss sich vorstellen, man kam damals nämlich mit Reichsaramäisch im Osten relativ weit. Das heißt in Persien, Medien, alles was östlich quasi von Palästina liegt. Und im Westen mit Koiné-Griechisch sehr weit. Aber es ist nochmal was anderes, wenn man sich nicht in Verkehrssprachen unterhält, die jeder mehr oder minder gut spricht, wie heutzutage jeder mehr oder minder gut Englisch spricht oder sowas, ist nochmal anders in seiner Heimatsprache, in seinem Heimatdialekt angesprochen zu werden und zu verstehen. Dieser Geist schafft es also, Grenzen zu überwinden. Ich glaube, dass es darin auch nicht darum ging, irgendwie egoistisch sich irgendwie zu profilieren und zu zeigen, wie toll man irgendwelche Gaben hat, sondern dass es ganz situativ für diese Situation vollkommen richtig war, Gottes Lob und gleichzeitig Verständnis zu schaffen. Und trotzdem, und so habe ich diesen Gottesdienst oder auch die Predigt überschrieben, ist es ein verwundertes Verstehen. Denn die Menschen drumherum in den letzten beiden Versen, ich lese sie euch noch einmal und rufe sie euch nochmal ins Gedächtnis, sagen ja, sie entsetzten sich aber alle und waren ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll von Most. Was soll das werden? Also trotz dessen, dass sie vielleicht irgendwie gehört haben, da wird Gott gelobt und irgendwie verstehen sie es auch, zumindest von ihrer Sprache her, fragen sie vielleicht trotzdem, was soll denn das jetzt? Was will das werden? Dieses Wort, was da steht für wollen, bedeutet auch so viel wie ein Ziel haben, in eine Richtung führen. Wo soll das drauf hinlaufen sozusagen? Was wird das jetzt eigentlich? Also trotz dessen, dass Gottes Geist irgendwie so ein Grundverständnis schafft oder hörbar was werden lässt, was ihnen sonst verschlossen war, braucht es Erklärung in irgendeiner Form. Und das könnt ihr auch gerne nachlesen, tut Petrus dann. Er erläutert das Ganze und geht natürlich auch auf diese leidliche Anmerkung ein, sie sind voll von Most. Ich habe bewusst Most gewählt, es wird oft süßer Wein übersetzt. Zu der Zeit von dem Erntefest ist es unwahrscheinlich, dass süßer Wein schon da ist, schon gekeltert ist. Die Wahrscheinlichkeit, also gibt es noch keinen Federweiser oder ähnliches. Man könnte es, so hat ein Ausleger geschrieben, sagen, dass es noch paradoxer ist. Sie sind betrunken von etwas, nämlich von Most, wovon man gar nicht betrunken sein kann. Ein Paradoxon, also was total Absurdes, was da passiert. So schien es auf die Leute. Und so ist es vielleicht auch heute, dass wenn Gottes Geist in uns wirkt und wir zu Menschen sprechen, dass auf die vielleicht verwirrend wirkt, auch wenn es etwas anspricht, ganz tief in ihnen, was irgendwie resoniert. Und trotzdem kann es zwei Reaktionen geben. Die einen, die sagen, was soll das werden? Wo geht's hin? Was willst du jetzt damit? Erklär mir das. Und die anderen, die sagen, naja, der ist berauscht. Das ist in der Antike wie heute vielleicht nicht so ganz auseinanderzuhalten für Außenstehende. Ist jemand irgendwie berauscht durch Most, Alkohol, Wein? Oder ist er berauscht im Geist, weil er sehr enthusiastisch, freudig, vielleicht auch mit anderen Worten etwas erklärt? Ich möchte das noch einmal zusammenbinden. Auch was wir in der Lesung gehört haben. Jesus verspricht seinen Geist. Er ist nicht mehr da. Wir haben erst Himmelfahrt gefeiert. Er kam zu uns und hat es nicht für einen Raub gehalten, wie wir im Philipperhymnus lesen, und hat sich entäußert und hat Knechtsgestalt angenommen und kam zu uns, hat sich ganz klein gemacht, und in der Himmelfahrt geht er wieder zurück. Und er lässt uns, lässt seine Gemeinde aber nicht zurück, sondern er hat es versprochen. Zu Ende des Lukas-Evangeliums lesen wir das und zu Anfang der Apostelgeschichte lesen wir es wieder. Er schenkt uns eine Kraft aus der Höhe. Er schenkt uns diesen Heiligen Geist, der uns Anwalt ist, uns Tröster ist und uns leitet. Es erfüllt sich das, was er sagt an uns. Gottes Geist ist größer aber als das, was wir fassen können. Das kann einen beängstigen. Das kann, bin ich ganz ehrlich, auch mich manchmal beängstigen. Als jemand, der gerade eben nichts anderes macht, also ganz oft, als Theologie zu studieren, ist es so, dass man ja seine Kategorien hat und man hat bestimmte Lehrmeinungen. Man sagt, ja, das ist kalvinistisch, das ist lutherisch, das ist orthodox. Das kann ich dir sagen, was da steht. Ich weiß ganz genau, wo das ist. Ich weiß, warum du das denkst. Und aber Gottes Geist ist ja mehr als das. Der ist mehr als das, was ich mit meinem bescheidenen Gehirn und vielleicht viele von euch irgendwie fassen können. Und manchen macht es vielleicht ein bisschen Angst, dass er mehr kann. Er wird nichts anderes tun, als die Schrift uns sagt. Und ich finde es immer toll, dass er sich zeigt und dass wir nachspüren können, was ist wirklich Frucht des Heiligen Geistes in Galater 5, 22, dass wir friedvoller werden, dass wir keuscher werden, dass wir freundlicher werden, liebevoller werden. Aber ich glaube, er ist noch viel mehr als das. Und ganz oft will man durch rationale Überlegungen Gottes Wirken so ein bisschen eingrenzen, dass ich es fassen kann und sagen kann, genau das ist es oder das ist es nicht. Aber ich finde, dass Gottes Geist genau das Umgekehrte ist. Er nimmt von mir Besitz und ich bin sein Werkzeug und nicht ich instrumentalisiere jetzt den Geist und nutze den wie ein Instrument, wie ein Werkzeug und gebrauche den und hab den, zieh den aus der Hosentasche und sage, ich hab das, ich mache das jetzt, kein Problem. Sondern es ist eine Gabe, eine Gnadengabe, die mir dauerhaft einerseits verliehen ist, damit ich Anteil habe an Gott und andererseits manchmal aber auch situativ aus mir spricht und mich handeln lässt. Der Heilige Geist ist etwas Besonderes, etwas Kulturunabhängiges. In diesem Fest sind ganz, ganz verschiedene Menschen da. Wir lesen das von Arabern und Kretern, von Juden und Proselyten, das kurz erklärt, das steht bei Luther, Judengenossen. Das heißt, Leute, die sich darauf bewerben, wenn man so will, Jude zu werden. Proselyt, ich habe das diese Woche erst gelernt von meinem Professor, auf etwas sich hin ausstrecken, bewerben, dergleichen eingehen. Also Leute, die gottesfürchtig waren und dem nahestanden. Ganz viele Leute sind da und dieser Geist kommt auf alle und er sprengt die Grenzen, die uns gesteckt sind. Ich finde das beeindruckend, weil uns Sprachen, gerade Sprachen, uns oft trennen, den anderen nicht zu verstehen und auch Kulturen uns oft trennen. Und ich kann euch sagen, aus meiner bescheidenen Erfahrung, dass Gottes Geist unabhängig von der Kultur dieselbe Frucht überall bringt. Ich habe einen Kommilitonen, der ist aus Korea, ich habe Geschwister sind aus den Vereinigten Staaten, ich habe ganz andere Geschwister aus Peru. Und wenn ich mich mit denen unterhalte, im Glauben, es ist dieselbe Frucht, die Gottes Geist hervorbringt. Das ist nichts anderes. Da überschreitet die Grenzen, die wir nicht, manchmal nicht überschreiten können. Das ist dem relativ egal. Der kam auf alle herab. Und dann geht es ja aber auch weiter. Gottes Geist befähigt uns zur Mission. Jesus sagt, ihr werdet diesen Geist bekommen in Apostelgeschichte 1,8 und ihr werdet meine Zeugen sein, erst in Judäa, in Samaria und dann aber bis an die Enden der Erde. So haben wir es vorhin gehört. Dieser Geist befähigt zur Mission, das heißt zum Einladen zu diesem Fest, so wie heute, dass wir es feiern, dass Gottes Geist jetzt gerade mitten unter uns ist, durch uns wirkt und uns verbindet. Das ist etwas, rührt mich regelmäßig sehr an, wenn wir als Geschwister gemeinsam beten, gemeinsam Mahl feiern, gemeinsam in seinem Wort lesen. Und wenn sein Geist da ist, und ich spüre das in meiner Schwester, in meinem Bruder, ist etwas Verbindendes, dass ich liebe es zum Beispiel, mit Menschen Musik zu machen oder zu lesen, mich auszutauschen. Aber die Verbindung, die Gottes Geist schenkt, ist auch eine Liebe und eine Herzlichkeit, die in dieser Welt sonst nicht vorherrscht, die etwas ganz Besonderes ist. Lasst uns deshalb uns ausstrecken danach, nach diesem geisterfüllten Leben, dass er immer wieder eingeladen ist, Raum zu gewinnen in unseren Gottesdiensten, in unserem Leben und dass wir dadurch gemeinsam Gott feiern können. In einem Fest, wo jeder eingeladen ist, dazu zu kommen und noch viele diese Kraft spüren können und diese Freude spüren können. Dazu segne uns Gott und sende uns seinen Geist. Amen.